Liebe Geschwister, ich bin sehr froh darüber, dass ich heute in eurer Mitte sein kann. Ich bin darüber sehr froh, dass ich überhaupt da sein kann, überhaupt als Mensch in der Mitte der Kinder Gottes. Es ist nicht meine Wahl. Nicht ich habe Gott gesucht. Nach mir hätte ich ihn nie gefunden. Hätte Gott mich vorher nicht geliebt und sich für mich nicht hingegeben. Ich habe lange gerungen mit der Überschrift. Ich bin fest dazu gekommen, als du mich angeschrieben hast. Ja? Gott macht keine halben Sachen. Er macht keine halben Sachen mit Erlösung der Menschheit, aber er macht auch keine halben Sachen mit dir und mit mir. Dass du heute hier bist, ist keine halbe Sache. Da geht Gott aufs Ganze. Er möchte, dass du heute da bist, damit du heute diese Worte hörst, die wir heute schon eigentlich im Gesang hatten. Ich habe gestern Abend nochmal die Predigt von Andi gehört. Ich lasse noch die Predigten, die, wo meine Predigt gewesen sind, die Tage passieren lassen. Und meine Frau sagt, hör mal die Predigt von Andi noch an. Und ich habe das gleiche Problem. Eigentlich die Sänger haben schon die ganze Predigt durch, also das ganze Thema. Ich könnte anfangen von vorne, der erste Gesang hier und der zweite ist der Abschluss. Also es ist eigentlich von Thematik her alles schon gesagt. Deswegen, ich werde das wiederholen, schon was die Sänger musikalisch dargebracht haben. Und das ist gut so. Denn für mich ist es nochmal der Beweis, dass der Heilige Geist wirkt. Und wir beten die Woche darauf, die ganze Woche, der Herr leite, Herr gibt Weisheit. Und das ist die Führung. Dann, wenn der Herr eingreift, wenn er führt, wenn er die Gedanken vereinigt, damit alle, die hier sind, zusammengeschlossen werden. Gott macht keine halben Sachen. Glaubst du das? Weil die Antwort auf diese Frage, die entscheidet über alles. Die entscheidet über das ganze, dein Leben. Wenn du glaubst, dass Gott keine halbe Sache mit dir macht, dann hast du auch viele andere Antworten auf dein Leben. Meine Jungs, die sind jetzt gerade im Alter, sich zu finden. Und auf viele Sachen und auf viele Entscheidungen haben sie noch keine Antwort. Und oft kommen sie zu uns mit diesen Fragen. Und oft sind wir selbst überfragt, was wir sollen als Antwort geben. Stell dir vor, das ist nicht nur die Entscheidung des Berufes. Hier steht die Entscheidung, wo wirst du die Ewigkeit verbringen. Wir haben gestern mit meiner Tochter gesprochen über unsere Urgroßeltern. Wir haben die Möglichkeit gehabt, wir können 3 Generationen zurückgreifen. Ja? Über 3 Generationen Urgroßeltern wissen wir Bescheid. Und dann kam die Frage von meiner Tochter, die hatte irgendwie das Thema gehabt in der Schule. Sagt, Papa, wann hat der Urgroßvater gelebt? War das nach dem Ersten Weltkrieg? Sage ich, Schatz, da gab es noch Napoleon zu der Zeit, wo er gelebt hat. Geschwister, und wenn ich so zurückschaue auf diese Zeit, kann ich nur sagen, die Kinder Gottes, wenn sie Gott sich übergeben, er führt sie durch die Zeit, egal was passiert. Meine Urgroßmutter, die saß mit mir, ich war noch ein Kind, ich habe das, wo ich jetzt Erwachsener geworden bin, erinnere ich mich oft an diese Worte. Sagt, Schatz, hab keine Angst, ich habe 2 Kriege durchgelebt und Gott hat alle Kinder bewahrt. Vertraue dem Herrn, ich war ungläubig. Ich habe mein Herz damals noch Jesus nicht übergeben. Aber die Worte, heute erinnere ich mich an das, was die sagte. Warum ist wichtig, dass wir das begreifen, dass Gott macht keine halbe Sache? Weil vieles um uns herum sagt uns das Verkehrte, gerade das Gegensatz. Und ich möchte heute deswegen auf ein Thema eingehen, was für mich in diesen Wochen, was mich eigentlich seit Dezember begleitet. Diejenigen, die in der Bibelschule Stunde waren, die wissen, ich habe schon erzählt, was so ich erlebt habe in dieser Zeit, wo ich krank war und sehr viel Zeit verbringen musste zu Hause. Und ich bin dankbar dafür, dass der Herr mir diese Zeit der Ruhe gab. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Funktioniert nicht. Danke dir. Ich wiederhole das, was Andi damals schon gesagt hatte. Er hat diese Stelle eingeführt aus 1. Mose, 1. Kapitel, 13. Vers. Und Gott sah alles, was er getan hatte oder gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Bekannt allen. Diese Bibelstelle, Kinderstunden, Jungscherstunden, Jugend. Und dann, wenn du noch die Bibel liest, sehr oft wiederholt in deinem Leben. Es war, was er gemacht hatte. Und siehe, diese Aussage, und siehe, an wem ist es gerichtet? Man kann es zweideutig lesen. Wenn du so liest, dann sagt Gott, oh, schau mal, ist alles gut geworden. Und das ist, ich stimme dem Andi zu, das stimmt nicht. Die Schrift ist für uns geschrieben, nicht für Gott. Der Heilige Geist als Schreiber der Schrift will uns was berichten. Und deswegen auch diese Worte, die da stehen. Du Mensch, und siehe, es war sehr gut. Er möchte, dass ich als Leser erkenne, dass Gott alles vollkommen gemacht hat. Alles, was bis diesem Punkt da so steht, ist vollkommen. Auch die Ruhe danach, auch die Heilung des Sabbats, alles. Alles ist vollkommen. Alles ist ausgewogen. Da ist Harmonie. Diese Vollkommenheit braucht keine Verbesserung. Es ist alles da. Gott macht keine halben Sachen. Diese Aussage, und siehe, er soll mir als Leser der Heiligen Schrift vor Augen halten, dass ich diese Aussage nicht nur vor Augen habe, sondern in meinem Herzen auch innehalte. Diese Aussage, und siehe, Gott hat alles gemacht, alles vollkommen. Siehe, gib Acht, schaue, und wir wissen, die Geschichte geht weiter. Bei dem ist es nicht geblieben. Wir wissen, dass die Geschichte geht tatsächlich weiter. Da kommt im 3. Kapitel dann die Versuchung des Menschen. Wir wissen, was geschehen ist, dort auch im Garten. Da steht geschrieben, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das ist die Verführungsgeschichte. Traurigerweise überlesen viele es. Es gibt ein Sprichwort, die in der Heiligen Schrift führen, es gibt nichts Neues unter dem Himmel, was dir gut vergessenes Altes ist. Es gibt nichts Neues. Und egal, ob das Mode ist, ob irgendwelche Gedankenrichtungen, ob irgendwelche politische Flüsse, es gibt nichts Neues. Meine Tochter vor kurzem hat ihre Garderobe erweitert oder erneuert, weil die größer geworden ist. Und ich sage, Schatz, du bist in den 90er Jahren eingelangt. Und die hat geschmunzelt, ich habe dann ein bisschen Bilder gezeigt, ich habe gesagt, schau mal, nichts Neues. Aber zu diesen Worten, was hier geschehen ist. Der Satan kommt zu Eva, zu einem Menschen, und er macht drei Dinge. Er belügt sie. Wenn ich frage, wo ist hier die Lüge? Ich habe oft festgestellt, dass viele wissen es nicht, wo hier die Lüge ist. In diesen Versen. Viele straucheln, sagen, ja, da ist Adam und Eva sind verführt worden, sind in die Sünde gefallen, aber wenn ich frage, wo? Schwester, versucht mal, das durchzulesen. Wo? Was macht der Satan zuerst? Er macht eine Aussage, keineswegs werdet ihr sterben. Der Tod wird nicht eintreten. Den Tod kannten sie vorher auch nicht. Es gab es nicht, was gestorben ist. Sie kannten das überhaupt nicht als physische Sache auch. Zuerst greift die Aussage. Gott hat gesagt, die Menschen kennen es nicht und der Widersacher, er widerlegt es oder versucht es zu widerlegen, sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß. Er greift hier den Sprecher selbst. Er greift denjenigen, der für die der Schöpfer ist. Und sagt, denn Gott weiß, an den Tagen, da ihr davon essen werdet, werden auch euch die Augen geöffnet. Sondern Gott weiß. Wisst ihr, ich sehe hier etwas mehr. Er stellt hier als Aussage, dass Gott Angst hat, dass die Menschen davon essen. Ja, hat Gott Angst. Gott wollte es nicht. Und er wollte nicht, dass die Menschen in die Sünde fallen. Will auch bei keinem anderen. Wir stehen oft vor so einer Versuchung, von Baum der Erkenntnis zu essen, des Guten und des Bösen. Jeden Tag. Möchte Gott es? Nein. Aber das ist nicht diese Angst, sondern Trauer. Und er sagt hier weiter, und ihr werdet sein wie Gott. Und werden erkennen das Gute und das Böse. Und hier ist in dieser Aussage ist die Lüge. Kennt Gott das Böse? Nach Jakobus 1,17 nicht. Gott handelt nie finster. Gott, in ihm ist keine Finsternis, sagt nach Jakobus Brief. Da ist nichts Dunkles. Das Erkennen ist nicht Wissen. Erkennen ist viel tiefer. Und Adam erkannte Eva. Er hat sie nicht kennengelernt, nur einfach. Ich heiße Eva, sagte er. Erkennen ist eins werden. Und wenn wir in der Schrift lesen, das Wort erkennen, werden wir feststellen, das ist die Vereinigung. Eins werden. Das hat er nicht gesagt. Das Erkennen ist nicht gleich wie Verstehen. Und das möchte ich, dass wir das verstehen ganz genau. Er hat davon geschwiegen. Wie Gott ist nicht gleich Gott. Auch eine Aussage. Ich kann sein wie Lukas, aber ich werde nie Lukas sein. Stimmt's? Erst schon von dem Alter her. Aber Geschwister, das ist so. Hier ist eine Lüge nach der anderen. Das Fatale an diesem Bericht ist, das Schlimmste ist, da sitzt ein Kind. Mental ist Eva ein Kind, Adam ist ein Kind. Sie können keinen Unterschied zwischen Gut und Bösen begreifen. Die sind rein. Und das ist das, was gerade auch der Satan tun möchte. Hier geschieht ein Verbrechen. Er möchte Schmerzen zufügen, er möchte zerstören. Er möchte nicht, dass jemand Ärger bekommt. Nein, nicht das. Er möchte töten. Das ist sein Ziel. Deswegen auch die Versuchung von Eva, er ist nicht einfach so, oh, komm mal, gehen wir vorbei, sprechen wir kurz mit ihr. Nein, das war nicht der Fall. Er wollte die Schöpfung töten. Er wollte Gott Schaden zufügen. Das war sein Ziel. Und es steht geschrieben, keineswegs werdet ihr sterben. Geschwister, nach diesem Moment, als Adam und Eva aßen von der Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen, waren sie nicht mehr da. Sie waren nicht mehr da, so wie Gott sie geschaffen hat. Ihre Natur, das Menschsein, hat sich für immer verändert. Die Sünde ist hineingegangen. Das Böse haben sie erkannt. Böse wurde ein Teil vom Menschen. Deswegen, wo ich mit meinen Kindern über die Arche Noah gelesen habe, Da ist Creme de la Creme, die Menschheit hat überlebt. Und Urteil Gottes über diese acht, über diese Gruppe, was sagt Gott, nachdem sie rausgegangen sind aus der Arche und haben Opfer Gott gebracht? Nichts Gutes. Nichts Gutes in ihrem Herzen, von Jugend an. Die Natur des Menschen hat sich verändert hier im Garten Eden. Der Mensch ist gestorben. Tatsächlich. Wie sieht die Realität aus? Die heutige Realität. Wisst ihr, ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott kein überheblicher Gott ist. Und ich denke, deswegen hat das Evangelium so eine große Wirkung gehabt unter den Römern. Weil ihre Götter waren so fern von ihnen. Ihre Götter waren so überheblich. Aber Jesus steht an der Tür und klopft an. Wer öffnet mir? Der Schöpfer des Himmels und der Erde steht an der Tür jedes Herzens, der heute auch hier anwesend ist, und klopft an, bietet um Eingang. Vor 25 Jahren habe ich ein Geschenk bekommen, ein Bild. Ich habe vor kurzem es entstaubt, lag bei mir lange in den Körbern. Da ist ein Bild, Jesus steht vor einer Tür und da ist keine Klinke an der Tür. Er steht und klopft an. Und genau so steht er vor der Tür jedes einzelnen heute hier anwesenden Menschen, auch derer, die heute nicht da sind. Er möchte eingehen. Er möchte nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle das ewige Leben ererben, sagt das Wort Gottes. Er möchte es nicht. Der Heilige Geist bringt es sehr gut auf den Punkt durch Apostel Paulus. Geschwister, für mich ist die ganze Schrift, also alles, was hier ist, ist das Wort Gottes. Der Heilige Geist hat für jedes Wort hier ein Gewicht eingebracht. Es hat eine Gewichtung. Jedes Wort hat eine Bedeutung. Gott macht keine halben Sachen, besonders mit seinem Wort. Weil es wird die Welt vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Alles, was wir als Feste, als unzerstörbar ansehen, wird vergehen, aber das Wort nicht. Apostel Paulus schreit an die Römer solche Worte. Denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Apostel Paulus beschreibt den Zustand des Menschen vor dem Gesetz, während der Gesetzzeit und nach der Gesetzzeit. Also in Jesuzeit. Er beschreibt das sehr gut und ich empfehle jedem Römerbrief, also überhaupt Römerbrief, das ist sehr gut geschrieben. Da kann man sehen eigentlich die Natur des Menschen, wie sie verändert worden ist, auch durch den Sündenfall. Was ist in den Menschen geschehen? Das sind zwei Naturen. Zwei Sachen in den Menschen geschehen den ganzen Tag, das Gute und das Böse, und die kämpfen gegeneinander. Und Paulus sagt hier, und denn das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Ich will es, aber ich tue es nicht. Und wisst ihr, es gibt keine Ausnahmen. Es gibt keinen einzigen Menschen hier auf Erden, der davon nicht betroffen ist. Keinen. Gab es einen, aber der ist im Himmel. Unser Heilender zu Menschen wurde. Römer 7. Kapitel, 24. Vers. Apostel Paulus beschreibt auf den Punkt seinen Zustand. Ich, elender Mensch, werde wir mit erlösen von diesem Leib des Todes. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Wisst ihr, manchmal, wenn ich so Menschen da draußen betrachte, erinnern sie mich an den Hamster meiner Nachbarn, die so in diesem Kreislauf sich befinden. Sie rennen von dem Bösen und kommen wieder zurück. Sie kommen davon nicht, weil das Natur von denen ist. Ein Mensch ohne Gott ist wie ein Hamster im Laufrad. Er rennt sein Leben lang und kommt nicht von der Stelle. Er kann es nicht. Er will, aber kann es nicht. Aber es gibt eine Lösung. Also Paulus schreibt weiter, dass Jesus ist die Lösung. Jesus ist die Befreiung von dem Fluch. Man kann diesem Laufrad entrinnen. So gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist dann das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in, Jesus, in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte weiter einfach lesen, ohne Worte. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch den Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde, im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde. Entschuldigung, Geschwister. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Bei mir klopft das ganze Herz. Geschwister, wenn Gott nicht in dein Leben eingreift, wirst du nie frei. Jeder Mensch möchte frei sein. Jeder Mensch möchte nach seinen Entscheidungen leben. Jeder Mensch möchte ein Mensch sein. Doch es ist nur möglich, wenn Christus in dem Herzen ist. Wenn Christus den Menschen führt. Wenn Christus frei gemacht hat, den Menschen. Ich habe ein Problem. Mein Problem liegt in dem, was heute in der Welt so geschieht. Ich sehe, muss oft mit meinen Kindern sprechen, was gut und böse ist. Sie kommen und stellen eine Behauptung, was sie gehört haben, und wir unterhalten uns darüber. Ich bin sehr froh darüber, dass sie kommen und sprechen. Ich kenne es anders, diese Kinder haben Angst, mit Eltern zu sprechen über Dinge, die die bewegen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich danke dem Herrn immer, dass ich mich unterhalten kann noch mit meinen Kindern. Der Ältere ist jetzt 17, ja. Also oft in dem Alter hat der Papa schon keine Antworten auf die Fragen, ja. In der Vorstellung des jungen Mannes. Geschwister, meine Kinder werden die ganze Zeit bombardiert von da außen, durch die Lehre, die heute in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist. Ihr kennt das alle, Humanismus heißt es. Derjenige, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, was Humanismus ist und was Humanismus lehrt, wird es feststellen, dass wir überall diese Lehre verbreitet haben. Wir haben es in der Gesetzgebung verbreitet. Im bürgerlichen Gesetzbuch ist hier involviert und fest verankert durch das Gesetz. Unsere Kinder werden darin erzogen, tagtäglich. Ihre Handlungen müssen von Humanismus bestimmt sein. Ich habe rausgenommen, was Humanismus ist. Humanismus bedeutet Menschlichkeit. Allgemein bezeichnet man mit Humanismus eine Geisteshaltung oder Einstellung. Wer eine humanistische Geisteshaltung hat, achtet die Würde jedes einzelnen Menschen. Und weiter könnt ihr auch lesen, ja. Das heißt, Geschwister, diese Lehre an sich hört sich gut an. Wenn wir ganz genau betrachten, ist doch nicht schlimm, ist doch schön, wenn wir jeden Menschen achten, wenn wir auf zum Beispiel freie Meinung achten, ja, wenn wir freie Rede und alle möglichen Punkte, die sind verbreitet in Humanismus und befinden sich in Humanismus selbst. Aber wenn wir nehmen Humanismus vergleichen mit der Heiligen Schrift, der Humanismus geht davon, dass alle Menschen gut sind. Aber das ist verkehrt der Heilige Schrift. Die Heilige Schrift sagt, wie ich schon unterstrichen habe, da ist nichts Gutes. Der Mensch braucht eine Veränderung. Humanismus sagt, es soll eine freie Lebenshaltung, Gestaltung geben. Der Mensch soll aufgrund des Lernens sich formen, sich verändern können. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht bei uns im Grundgesetzbuch. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte des Humanismus. Das heißt, jeder Mensch, egal wie er denkt, was er tut, was er fühlt, was er sagt, kann es tun, kann es ausleben und keiner soll ihn dabei behindern, solange es der Gesellschaft nicht schadet. Aber die Heilige Schrift spricht etwas ganz anderes. Ein Mensch, der nicht nach dem Geist lebt, wird immer das Fleisch ausleben. Der Mensch, der sich Gott nicht unterworfen hat, wird immer das leben, was sein Fleisch möchte, was er als Mensch für richtig hält, was für sein Inneres richtig ist. Ich erkläre meinen Kindern das immer so. Kinder, in Afrika sitzt ein Mensch und kaut an dem Knochen an der Hand des Menschen. Und es ist nicht schlimm für ihn. Für uns ist das entsetzlich. Aber in seinen Augen hat es geschmeckt. Für uns aber ist das unertragbar. Versteht ihr? Das sind zwei Menschen. Einer sieht es nicht als schlimm, jemanden zu verspeisen. Für anderen ist das Schlimmste, was passieren könnte. Das sind zwei Betrachtungen. Einer ist glücklich, der andere ist glücklich, dass er nicht tut. Das sind zwei Gegenwelten. Und für beide ist es gut. Der Mensch ist verkehrt, so wie sein Herz auch. Und wenn Gott dein Wesen und dein Denken nicht verändert, wirst du von einer Ecke in die andere immer geschoben. Der alte Mensch erkennt nie Gottes Wege. Er kann auch nach ihnen nicht gehen. Sie sind ihm zuwider. Das sind nicht meine Wörter. In Römer 8, Kapitel 6 bis 9, Vers sagt Apostel Paulus darüber. So ein Mensch kann sich dem Wort Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Er kann es einfach nicht. Er kann nach diesem Gesetz Gottes nicht leben. Und ich möchte, dass wir das, Geschwister, vor Augen halten. Warum ist das so wichtig? Wir haben vor einigen Wochen hatten wir Bibelstunde gehabt und ich habe erzählt ein bisschen, ich mag sehr Geschichte. Ich lese gerne in der Geschichte. Für mich, deswegen auch diese Worte, was ich zitiert habe, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Wer die Geschichte verachtet, hat auch keine Zukunft. Denn die Geschichte wiederholt sich. Wir haben kurz mit meiner Frau darüber gesprochen. Und ich habe erzählt, was ich so in Erinnerung hatte. Es betrifft nicht Deutschland, es betrifft Russland. Es gäbe keine Baptisten, keine Evangelien überhaupt, wären nicht die Deutschen in Russland. Deutsche Prediger waren nach dem Ersten Weltkrieg unterwegs in der Sowjetunion. Auch schon kurz davor schon gab es Evangelikalbewegungen unter den Reichen. Wisst ihr, Geschwister, das Wort Gottes hat sich verbreitet. Und irgendwann war es sehr ansehenswert, ein Gläubiger, Evangelikaler sein. Und so sind viele Menschen in die Gemeinde damals geströmt. Die Gemeinden sind gewachsen. Ich kann mich nicht ganz genau an die Zahlen erinnern, aber es sind Hunderttausende binnen kurzer Zeit in die Gemeinde eingetreten. Und die Gemeinde hat Schaden davon genommen. Weil damit ist auch verschiedene Lehre eingetreten in die Gemeinde. Da waren viele Menschen, die sich Gottes Wort nicht unterwerfen konnten. Wir haben nicht weit, auch hier in Deutschland, vor dem Zweiten Weltkrieg hat es ich habe vergessen, wie die Zentrale hieß. In Deutschland gab es eine Zentrale für Religionswesen. Ich habe vergessen, wie das heißt, wie die hieß. Die haben einen Punkt gemacht. Die haben alle Pastoren, alle Pfarrer auf Lohn gesetzt. Das heißt, jeder, der ein Pfarrer wurde in der Gemeinde, wurde finanziert vom Staat. Und es kam dazu, dass das Predigen des Evangeliums über Jesus Christus wurde untersagt. Und die Pfarrer, den Pfarrern wurden die Hände gebunden. Wenn wir ganz genau reinschauen, ich interessiere mich also dafür auch, und ich sehe, dass in Deutschland binnen kurzer Zeit gab es Predigten, sehr viele Predigten über Gott. Aber dass Jesus ein Jude war, war verboten. Eine Erinnerung an jüdische Traditionen war verboten. Stellt euch vor, wenn man jetzt das Ganze rausnimmt, was verboten war, wie eine Predigt aussah danach. So wie das Essen der Gläubigen in der Gemeinde. Sehr karg, trocken, tödlich. Nicht lebendig. Und man sieht, wie die Gemeinde zusammen strauchelt in dieser Zeit. Aber wisst ihr, wir haben einen wunderbaren Herrn. Er hat angefangen zu wirken unter den Gläubigen, unter vielen Brüdern und Schwestern in damaliger Zeit. Und wir sehen, wie das Evangelium entfacht. Es gibt eine Zeugniskirche, wo viele Brüder und Schwestern waren bereit zu sterben, waren bereit, in Gefängnis zu gehen, damit das Wort Gottes lebt und wirkt. Warum ich das erzähle? Geschwister, es wird wieder kommen. Es wird wieder kommen für uns hier auch in unserer Mitte. Dann, wo wir Entscheidung treffen müssen, Christus oder Antichrist. Diese Entscheidung wird treffen jeder. Ich habe eine Frage gestellt in der Bibelstunde. Was denkt ihr, wenn Antichrist kommt, was wird er angreifen? Wird er angreifen, dass es Jesus nie gab? Nein, das wird er nicht angreifen. Was wird er angreifen? Dass Gott ist nicht allmächtig? Nein, wird er nicht tun. Wir wissen, dass er wird sich selber später zu Gott hochstellen wollen. Wisst ihr, Geschwister, er wird die Grundlagen auswässern. Er wird die Grundlagen verwässern und verwaschen, so dass die Kinder Gottes keinen festen Boden mehr unter den Füßen haben. Wisst ihr, womit das geschieht? Es beginnt jetzt schon. Es wird nicht sein, sondern es geschieht jetzt schon. Wenn es um fundamentale Sachen geht, ich lese viele Zeitschriften, wenn ich die Möglichkeit hier habe, auch bei uns zu nehmen. Und ich sehe zum Beispiel, dass wenn es um fundamentale Sachen, Grundsatzsachen geht, dann wird es verwässert durch Übersetzungsvergleich. Ich habe früher sehr oft manche Veranstaltungen besucht, was ich auch unterlassen habe. Ich mag nicht unter den Kindern Gottes zusammenzusitzen und kämpfen um das Wort Gottes. Weil wenn ich sehe, was mir nicht passt, suche ich in anderen Übersetzungen, versuche etwas zu finden. Es gibt heute Übersetzungen, die für junge Leute geschrieben, in moderner Sprache. Ich spreche nicht davon. Manche sind auch gut. Manchmal benutze ich auch, zu sehen, was bedeutet dieses Wort oder jenes. Aber ich spreche, es gibt Übersetzungen für homosexuelle Leute. Es gibt Übersetzungen für Menschen, die transorientiert sind. In den USA, bei uns ist es noch nicht angekommen, wird aber kommen. Leute, die Bibel wird revidiert, so weit, damit die Menschen aus dieser Richtung sich wohlfühlen. Humanistisches Denken. Es soll keiner zu Schaden kommen. Alle sollen in wohligen Tüchern getragen werden. Und das ist fatal. Wenn das Gotteswort den Menschen angeglichen wird und ihren Überzeugungen, nicht andersrum. Ich habe vor kurzem gelesen wieder, da steht die Frage, ob die Kinder im Gottesdienst Abendmahl nehmen sollten. Und riesengroße Diskussion. Also ist es nicht in unseren Kreisen, liebe Geschwister, ist es nicht weit her. Konservative Kreise sprechen darüber. Warum? Weil das wurde, der Abendmahl und Gedanken um Abendmahl wurde dermaßen verwässert, dass man darüber sich schon spricht. Aber schlag doch die Bibel auf und lies ganz genau, was ist Abendmahl? Worüber spricht Jesus dort? Aber das Wort Gottes ist nicht so wichtig. Wichtig ist der humanistische Gedanke, damit allen gut geht. Damit Oma und Opa sehen, wie ihre kleinen Kinder gehen nach vorne und Abendmahl nehmen. Aber nicht nur das, Geschwister. Ich lese sehr viel. Und derjenige, der bei mir zu Hause war, hat meine Bibliothek gesehen. Ich hatte einmal Glück gehabt, oder Führung Gottes, ich weiß nicht, wie das soll ich bezeichnen jetzt. Da ist ein Pfarrer gestorben und keiner wollte seine Bücher. Ein evangelistischer Pfarrer. Und mein Papa wusste, dass ich alles Mögliche lese, hat dann die ganze Körbe genommen, nach Hause gebracht. Ich habe dann circa einen Monat verbracht, mit Durchblättern und schauen, brauche ich nicht. Und mir ist ein Konzept in die Hand gekommen. Nicht weit her, 65, ein Programm Jugendfreizeit evangelische Gemeinde. Ich war interessiert. Die evangelische Gemeinde kenne ich nur dadurch, dass ich früher selbst evangelisch war. War noch nie richtig so mit ihnen konfrontiert gewesen. Und dann lese ich, der Mittelpunkt der ganzen Jugendfreizeit über 5 Tage, Buße und Bekenntnis Jesu. Heute? Ich höre oft die Predigten am Morgen. Wenn ich so fahre, Radio an. Schlag mal die Zeitschriften auf. Dieser Richtungen. Von Busse ist keine Rede mehr. Wer kann zur Gemeinde hinzugehören? Wisst ihr, wo ich meinen Pfarrer kennengelernt habe? Als ich ausgetreten bin. Er hat mich angeschrieben. Warum? Ich habe 20 Jahre den nicht gesehen. Und ich kannte auch nicht. Ich wusste nicht, dass ich zu der Gemeinde hinzugefügt worden bin. Zu dem Gemeindekreis. Meine liebe Freunde, in dieser Zeit, in der wir leben, unterlaufen wir eine riesengroße Gefahr. Wenn das Wort Gottes für uns nicht wichtig ist, werden wir straucheln. Im Worte Gottes gab es schon so einen Moment, wo der Herr sagt selber, meine Kinder kommen um von der Unwissenheit. Matthäus 16, Kapitel 18, Vers. Geschwister, ich ringe mit den Worten. Für mich ist es schwierig, weil es ein schwieriges Thema ist. Aber es ist das, was mich momentan so erfüllt. Wir sollen nicht vergessen, wem die Gemeinde gehört. Diese Gemeinde hier ist nicht meine, gehört nicht mir, gehört nicht euch. Diese Gemeinde gehört Jesu. Das ist seine Gemeinde. Die besteht auch aus örtlichen Gemeinden, aber er spricht auch von den globalen Gemeinden. Aber die besteht aus Mitgliedern aus örtlichen Gemeinden. Und er sagt, du Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte des Totenreichen soll sie nicht überwältigen. Will ich meine Gemeinde bauen. Apostelgeschichte. Wir kennen diese alle Stellen. Deswegen, ich wiederhole heute. Das heißt, die Kinder Gottes befinden sich in der Gemeinschaft. In den Häusern brechen sie das Brot, preisen den Herrn in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Geschwister, als ich dem Herrn begegnete, hat mit mir keiner gesprochen über Gott. Der Herr hat mit mir angefangen zu sprechen. Ich war 18 Jahre alt. Ich bin hier in Deutschland gewesen und ich war mit solchen Problemen konfrontiert, auf die kein Mensch mir Antwort geben konnte. Und ich habe gesucht, die bei Gott. Ich habe mich erinnert an die Worte meiner Urgroßmutter, die mir erzählt hat. Und ich habe angefangen zu beten damals. Versteckt, abends, wo alle geschlafen haben. Bloß, dass niemand mich sieht und hört. Ich kam mit meinen Problemen vor meinem Schöpfer, weil ich wusste nicht, wer mir Antwort noch geben konnte. Bin ich der Einzelfall? Auch nicht. In den fast 30 Jahren, die ich mit dem Herrn bin, habe ich so viele Menschen kennengelernt, die in der gleichen Problematik und gleichen Phase waren wie ich. Wir erreichen sie einfach nicht. Wir sprechen zu wenig. Ich muss feststellen, auch in meiner Gegenwart, bei mir auf der Arbeit sind Menschen, die mit gleichen Problemen kämpfen wie ich damals, die nach den Antworten Lösungen suchen und in der Welt nicht finden, weil die Antwort hat nur Heiland, die Antwort hat nur Jesus, aber wir schweigen. Die Gemeinde hat einen Auftrag, ein Licht zu sein. Und das ist unser Auftrag, von jedem Einzelnen. Aber wir möchten keinen stören beim Schlafen. Wir verdunkeln unser Licht, damit es halt wohlig und kuschelig für alle ist. Ich leuchte für mich, die Leute sind glücklich in ihrem Zustand und alles ist gut. Aber für die Energie, die in dir brannte, wird der Herr irgendwann fragen. Denn er hat es angezündet. Er hat dich zum Lichte gemacht, damit du in deine Umgebung leuchtest. Deswegen, Geschwister, gebe uns der Herr, dass wir richtig auswiegen. Wollen wir humanistisch leben oder nach dem Wort Gottes? Manchmal ist es unwohl, was wir ansprechen müssen. Manchmal müssen wir sagen, stopp, das ist Sünde. Und müssen es auch so benennen. Oder machen wir kuschelig und wohlig für alle, die um uns herum sind. Wir stören keinen, sagen niemanden. Die sind glücklich, wir sind glücklich, bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir vor dem Schöpfer stehen. Denn wenn wir vor dem Schöpfer stehen, dann wird alles klar. Dann werden alle sehen und wir werden sehen, was war, ist und sein wird. Wir sollen wissen, dass die Ungerechten werden niemals das Reich Gottes ererben. Das ist nur ein kurzer Ausschnitt aus dem, was Apostel Paulus zu Korinther sagte. Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge und Knabenschänder werden das Himmelreich nicht ererben. Der Reich ist nicht ihrer. Ihnen gehört es nicht. Und die werden, wenn sie keine Buße tun, wenn der Herr denen keine Buße gibt, nicht eingehen in das Himmelreich. Egal, was man sagt. Wir wissen, was in der Korinther Gemeinde war, ja? Der Humanismus ist nicht neu. Humanismus ist sehr, sehr alt. Die Mathematiker, die wir so in der Schule noch benutzen, die fast 2000 Jahre selber sind, ja, und manche älter, die waren Humanisten. Das ist nicht eine neue Lehre. Und in Korinth war die sehr verbreitet, diese Lehre. Könnt ihr euch erinnern, wie weit es gegangen ist? Da hat ein junger Mann, die Stiefmutter geheiratet. Und alle waren glücklich darüber. Die haben es auch noch emporgestellt, als was erreicht ist, ja, so eine Freiheit. Und Apostel Paulus sagt, wohin geht es? Wohin geht die Reise? Schaut mal, was mit euch geschieht. Die lebte mit ihr zusammen. Ja, ja. Entschuldigung, Paul. Richtig. Also, und wir sehen, das ist das Problem. Ja? Das Problem war, dass die waren glücklich damit. Und es war ein Prozess. Ein Prozess, bis die Gemeinde erkannt, wie weit sie gefallen ist. Wie weit die Sünde eingetreten ist. Geschwister, Apostel Paulus führt das ganz genau auf. Und ich sage, die Bibel ist ein wunderbares Buch. Ich durfte als junger Mann, ich konnte alles auswählen. Ich konnte den Koran lesen, ich durfte verschiedene Bücher lesen, Religionsbücher. Die Bibel ist kein schönes Buch. Die Bibel zeigt immer die Wahrheit, und Wahrheit ist nicht schön. Da ist nicht keine Gedichtsform. Nicht nur die schönen Seiten werden das gezeigt, sondern da wird wirklich manchmal sowas gezeigt wie im Korintherbrief. Wisst ihr, Geschwister, aber dafür mag ich das, ich liebe es, weil ich lebe in der Wahrheit, also ich lebe in der Realität, und die Realität ist nicht schön. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dort Lösungen finde, Probleme finde. Ich sehe, wohin die Sünde führen kann. Und ich bin dankbar dem Herrn dafür, dass er nicht durch rosa Brille geschrieben hat, damit es schön und angenehm zu lesen ist. Oft deswegen lesen auch viele Menschen nicht das Wort Gottes, weil sie möchten nicht drin sich erkennen, drin sich sehen. Wisst ihr, in Sprüche 23, 26 steht geschrieben, das ist jetzt Alte Testament, aber die Vorgehensweise ist dieselbe. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohl gefallen. Das Erste ist, es ist Sohn Gottes. Das heißt, ich als Kind Gottes bin hier gefragt. Als Mensch, der Gott hat als den Vater. Mein Sohn. Es geht um dein Herz, das heißt um mein Herz. Ich müsste meinem Herrn mein Herz eröffnen, ihm geben. Erst dann werden meine Augen die Wege des Herrn sehen. Und er bittet mich darum und sagt, lass meinen Wegen dir wohlgefallen. Ich stehe oft auch, wie ihr wahrscheinlich, und denke nach und denke, warum, Herr, warum führst du so? Zum Beispiel, wie wären eigentlich meine Familie, meine Kinder wären schon längst in Zypern. Das war unsere Entscheidung, wir haben darum gebetet, auch der Herr führe und leite selbst. Und ich wurde krank, über Monate lang. Und meine Kinder, meine Frau haben gesagt, Schatz, der Herr möchte, dass wir hier bleiben jetzt. Wir beten weiterhin für diese Frage. Aber für diesen Augenblick, wir sind Kinder Gottes und wir erkennen den Weg des Herrn. Der Herr möchte, dass wir etwas tun. Für mich ist es deswegen auch so wichtig, Geschwister. Ich bin auch deswegen auch dankbar für jeden Einzelnen. Vor zwei Wochen, bei mir ist momentan mein Immunsystem ganz schwach. Ich wurde wieder krank. Michael kommt von der Jugendschule und sagt, Papa, die Jugend betet für dich. Geschwister, meine Frau kann mir das bestätigen. Ich war kurz, also ich war platt. Und am Sonntag war ich wieder auf den Füßen. Er kam noch rein, hat mich gestreichelt an den Schultern und sagt, Papa, die Jugend betet für dich. Wisst ihr, ich bin hier im Gottesdienst am Sonntag. Und der Max kommt zu mir und sagt, Oleg, der Herr ist groß, wir beten für dich. Ich sage, Max, ich habe das gestern schon gefühlt. Also ich habe gehört, dass ihr gebetet habt für mich. Geschwister, und das ist das, was mir für mich wichtig ist. Das heißt, wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn mein Herz dem Herrn gehört, werden meine Augen die Wege des Herrn sehen. Ich werde dafür dankbar sein können, weil ich erkenne dadurch, was der Herr tut an mir. Und seine Wege würden mir wohlgefallen, weil ich weiß, dass er für mich nur zum Guten tut. Der Heilige Geist schreibt durch den Apostel Petrus, und hier möchte ich zum Ende kommen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das Nüchternsein. Wisst ihr, wenn jemand zu mir kommt und beginnt mit Lobpreis, meine ich, dann kriege ich Angst. Das Problem ist, dass ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist. Das ist meine Überzeugung. Mit dem lebe ich. Weil tagtäglich muss ich gegen mein Fleisch kämpfen. Vielleicht jemand muss es nicht so oft tun wie ich, aber ich muss es. Und oft möchte der Satan auch mir, bringt mir, Oleg, das ist doch nicht so schlimm. Das ist nur menschlich. Das stimmt. Es ist menschlich. Nicht göttlich, menschlich. Oft treffe ich Entscheidungen auf menschliche Weise. Und dann muss ich abends meine Knie beugen und sagen, Herr, vergib mir. Das waren menschliche Entscheidungen. Seid nüchtern und wacht. Lasst euch nie benebeln durch das, was um uns herum passiert. Geschwister, lasst uns als Gemeinde nüchtern bleiben. Es geht hier nicht um Alkohol. Hier geht es um viel mehr. Lasst uns wachen, damit wir nicht in der Nacht erwischt werden. Damit das Böse uns nicht überwältigt, wo wir nicht gewacht haben. Meine Geschwister, ich habe heute viele Bibelstellen gelesen. Ja. Mir ist wichtig, dass wir das Erste behalten. Und siehe, der Herr macht keine halbe Sachen. Wenn der Herr macht, macht er es vollkommen. Wenn der Herr macht, möchte er, dass du gerettet bist. Jeder Einzelne, der heute hier anwesend ist. Der Herr möchte nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle das ewige Leben erlangen. Das ist sein Wunsch. Das ist seine Botschaft. Und das ist das, was der Heilige Geist uns in der Schrift niedergeschrieben hat. Geschwister, Gott segne euch. Und der Herr begleite euch in dieser Woche. Amen.